Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Ich würde gerne anfangen, Stefanie, mit einer Frage nach der Geschichte dieses Buches, die ja auf Englisch beginnt und dann irgendwann, nicht irgendwann, sondern kürzlich ins Deutsche gemündet ist oder hat, würde gerne gegen Ende unseres Gesprächs auf die konkreten Fragen nach der Übersetzung und Übersetzbarkeit dieses Buches zu sprechen kommen. Aber welche Geschichte dieses Buch hat, danach würde ich dich gerne als erstes fragen. Und vielleicht kannst du einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie das konzipiert wurde und wie es bis heute gekommen ist.
Ja, ich spreche ein bisschen über die Entstehung von diesem Buch sehr gern, auch weil es tief verbunden mit dem ZFL selbst ist. Also das heißt, die erste Gedanken über das Thema vom Buch eigentlich sind sehr, sehr viel älter. Die gehen zurück in meine Studienzeit, als ich bemerkt habe, wie viel Literatur um 1800 entstanden ist, wobei die Geschwister Inzest eine große Rolle spielt. Und zwar nicht nur in deutschsprachigen, sondern auch in englischsprachigen Raum. Und es gab auch eine andere Gemeinsamkeit zwischen diesen Werken. Nicht alle, aber sehr viele von ihnen waren auch Erzählungen, sagen wir, über kulturelle Begegnungen. Das heißt, es ging auch um Identität. Und ich habe dann mich gefragt, warum das sein könnte. Also die Wurzeln vom Buch sind dann sehr philologisch. Also es geht auch im Buch selbst sehr viel um literarische Auslegungen. Aber inzwischen ist sehr viel passiert. Also ich hatte ein anderes Buch geschrieben und ich habe sehr viel zur Wissenschaftsgeschichte geforscht. Und da habe ich erkannt, dass im 19. Jahrhundert, also das sagen wir im langen 19. Jahrhundert, vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, sehr viele Wissenschaften sich genealogische Modelle bedient haben, um ihr Sachverhalt zu gestalten, zu organisieren und deshalb forschen und verstehen zu können. Und das war etwas Neues, weil die Welt als eine Welt im ständigen Wandel angesehen wurde. Und es war schwierig zu wissen, wie man ein Sachverhalt erforschen könnte, die sich ständig wechselt. Ja, also eine genealogische Vorstellung davon, das hat eine Zeitachse. Also um über so viele Wissenschaften zu denken, und es geht um ziemlich viele im Buch, musste ich in Kontakt kommen mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen. Und da hatte ich das Glück, schon an der University of Missouri Direktorin eines Life Sciences and Society Program zu werden, wobei ich ein Büro in einem Life Sciences Center hatte. Das heißt, ich war die Einzige im Gebäude, die kein Lebenswissenschaftler, also im Sinne von Naturwissenschaftler, war. Und das war total interessant. Im Zentrum selbst, also diese Life Sciences and Society Center, kamen Wissenschaftler aus alle möglichen Bereiche, die irgendwie zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften pendelten. Und zu dieser Zeit habe ich dann auch Genealogik von Sigrid Weigel gelesen und ich habe an sie geschrieben und sie hat dann sich als bereit erklärt, als Gastgeberin zu werden bei einer Bewerbung bei der Humboldt-Stipendien. Auf diese Weise kam ich zum ersten Mal nach dem ZFL. Ich war 18 Monate hier, also nicht hier in diesem Gebäude, aber hier am ZFL. Und ich habe da also so viele Gesprächspartner gefunden wie Stefan Willer und sehr viele andere auch, die sich zum Thema Wissenschaftsgeschichte, Wissensgeschichte, Literatur um 1800 geforscht hat. Es war wirklich die perfekte Umgebung, um das Buch zu schreiben. Und ich habe das Buch hier geschrieben und deshalb freut es mich sehr, dass ich auch diesen letzten Sommer und Herbst hier war, als André Hansen, der auch hier ist, also eine hervorragende Übersetzung hervorgebracht hatte. Und auch Gese Steinbrink, eine wunderbare Lektorin. Wir haben zusammen mit Gese auch gearbeitet. Und dass ich noch hier bin, jetzt, dass das Buch erscheint und hier feiern kann, das ist ein großes Glück.
Ja, wunderbar. Entstehungsgeschichten sind natürlich auch immer genealogische Geschichten, bis hin in die Nomenklatur von Doktorvätern, von denen man ja so gerne spricht, oder auch Doktormüttern. Auch dazu hätte ich vielleicht später nochmal eine Frage, aber ich würde gerne vielleicht noch so ein bisschen ins Zentrum der Thesen deines Buches gehen wollen. Es ist ja nicht nur ein Buch über Genealogie oder genealogisches Denken oder genealogische Denkfiguren in Literatur und Wissenschaften, vor allem eben im langen 19. Jahrhundert mit einem wichtigen Vorspann in der Antike bei Antigone, genauer gesagt, und den Antigone-Interpretationen, sondern es ist eben ein Buch über die Geschwisterlogik, also Geschwisterlichkeit als der entscheidende Punkt, der dich jedenfalls an Genealogien interessiert und das markierst du immer wieder sehr deutlich, als etwas, was in gängigen Vorstellungen von Genealogie gerne unter den Tisch fallen oder unmarkiert bleiben, geleugnet werden, unterdrückt werden. Man will die Geschwister nicht so gerne sehen, weil man Genealogien so gerne vertikal denkt. Von Generation zu Generation, von den Großeltern über die Eltern zu den Kindern und so weiter. Und da ich mich eben viel auch mit genealogischen Konzepten beschäftigt habe in verschiedenen Arbeitsgruppen am ZFL und andernorts, habe ich, als ich zuerst von deinem Projekt hörte und das las und jetzt auch nochmal auf Deutsch gelesen, habe ich gedacht so, ja, aber stimmt denn das? Also ist das wirklich so? Denkt man nicht an die Geschwister? Haben wir nicht auch immer an die Geschwister gedacht? Und dann habe ich gesagt, nein, wahrscheinlich schon. Also es stimmt schon. Ich neige auf jeden Fall auch immer dazu, das Modell Väter und Söhne, Mütter und Töchter, wie auch immer, ja, zu präferieren. Und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen, sei es forcieren, sei es relativieren, was jetzt das Vergessene an den Geschwistern eigentlich ist.
Ja, also ich habe gemerkt, dass die Genealogien, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden, tatsächlich sehr ähnlich in Form waren. Und die bekanntesten Wissenschaften, die diese Form benutzen, die sind Sprachwissenschaften, das heißt Stammbäume von Sprachen. Man kann von Muttersprache, Töchtersprachen und dann Schwestersprachen sprechen und eigentlich sind diese Worte noch aktuell im Disziplin. Und natürlich dann auch Darwins Theorie von Arten. Ja, also man kann Arten dann in Familien gruppieren und zurückverfolgen. Aber man kann auch alles Mögliche anderes, was sich in der Zeit entwickelt, in solche Stammbäumen, also zeichnen oder hineindenken, von Mythologien zu Religionen, also die drei monotheistischen Religionen, die stehen in irgendeinem Verhältnis zueinander und man könnte versuchen, das auf einen Stammbaum zu setzen. Man hat natürlich auch in den 19. Jahrhundert versucht, Menschen zu gruppieren und diese Gruppierungen hat man dann Rassen genannt und man sieht spätestens hier, dass diese Formulierungen auch ideologisch beeinflusst, finde ich, bestimmt sind. Es ist eine Frage davon, mit wem man sich als verwandt sehen möchte oder nicht sehen möchte. Und diese Verbundenheit, das kommt natürlich aus einem vertikalen Verständnis von Abstammung, aber funktioniert nur, wenn dann den Stamm sich verästelt, nicht? Also das heißt, diese Verästelung ist sehr wichtig für diese Stammbäume und von dem Selbstverständnis von den Wissenschaften, die diese verschiedenen Sachverhalte nachgehen. Aber eigentlich behaupte ich im Buch und ich behaupte das dann jetzt auch hier, dass diese Geschwisterelement konstitutiv ist für alle Genealogien. Insofern, dass man nichts auf einen Stammbaum setzen kann, ohne zu wissen, was es ist. Ja, das heißt, wenn wir also einen Stammbaum von romanischen Sprachen bauen wollen und wir haben Lateinisch und dann Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, ja, wie weiß man, was Spanisch ist? Wo setzt man die Grenzen zwischen Spanisch und Französisch oder Spanisch und Portugiesisch? Es gibt auch Dialekten. Warum sind sie nicht Sprachen? Also um irgendetwas zuerst positionieren zu wollen, muss man das von anderen Begriffen unterscheiden. Und indem man das macht, indem man irgendetwas bestimmt oder definiert, dann hat man mindestens zwei. Ja, also das heißt, man hat Geschwister, wenn man überhaupt etwas hat. Und diese Begriffe, die dann gleichzeitig sind und verwandt, egal ob sie Cousinen oder Geschwister sind, ja, also wenn sie gleicher Abstammung sind, die braucht man, um überhaupt eine Genealogie aufzubauen. Aber diese Grenzen sind schwierig zu setzen, die sind kontingent und man sieht dann, dass diese Geschwisterelemente einerseits nötig sind, aber andererseits instabil. Das heißt, dass Genealogien, indem sie sich verwandeln und entwickeln und deshalb solche Strukturen brauchen, um verstanden zu werden, auch immer instabil sind.
Also um da an der Stelle nachzufragen, das Argument wäre demnach, zwei, die miteinander gleichzeitig sind, lassen sich als Geschwister verstehen und von da aus fängt man dann an, Genealogien rückwärts zu konstruieren. Das finde ich insofern interessant, um bei dem Sprachbeispiel zu bleiben. Angenommen, man hätte jetzt als zwei Sprachen aus irgendeinem Grunde Plattdeutsch und Armenisch und würde jetzt sagen, ihr seid Geschwister. Ihr seid so ähnlich, dass ihr Geschwister seid. Wir suchen jetzt irgendwie die, von denen ihr abstammt. Finde ich interessant, das so zu sehen, weil man eben so stark von der Gleichzeitigkeit ausgeht und dann von da aus die Verwandtschaft konstruiert oder die Genealogie zurückkonstruiert. Das ist, glaube ich, deswegen interessant, das so zu denken, weil man sonst ja eben dazu neigt, den Stammbaum schon als gegeben anzusehen und zu wissen, dass diese Sprachen eigentlich nicht miteinander verwandt sind, sondern, also die Verwandtschaften bestehen woanders und da hat man dann schon den einigermaßen säuberlichen Stammbaum. Das wirft natürlich die immer beunruhigende Frage nach der Ähnlichkeit auf. Also wie ähnlich müssen sich zwei sein, um als Geschwister verstanden werden zu können?
Ja, also das ist eine Frage und es war beunruhigend im 19. Jahrhundert. Also Darwin dachte tatsächlich, als er die Ursprung der Arten geschrieben hatte, dass genauso beunruhigend wie eine Verwandtschaft mit Affen wäre die Idee, dass es keine natürlichen Arten gibt. Ja, also dass man diese Grenze selbst setzen muss und man musste dann Gründe finden dafür und die könnten sich ändern nach dem Zweck. Ja, also das heißt, man musste dann erkennen, dass man ein Ziel hatte, indem man eine Klassifizierung ausbaute. Und wie ähnlich musste es sein? Also die Frage könnte anders ausfallen in verschiedenen Fällen.
Wir sind, damit Sie orientiert sind, jetzt im Gespräch gerade im vierten Kapitel, das sich mit Sprachverwandtschaften und sagen wir mal dem Übergängigkeiten von Sprache und Evolutionsbiologie beschäftigt, also die Frage, inwiefern Stammbäume hier ein verbindendes Modell sind, die ja, wie du auch deutlich machst, nicht etwa in der Biologie erfunden wurden, sondern eher in der Sprachwissenschaft und noch eher eigentlich in der Textphilologie, also wo diese Stemmata herstammen und dann irgendwie so nach und nach und eigentlich ziemlich schnell, geradezu rasant, eine Erfolgsgeschichte in verschiedenen Wissenschaften hinlegen. Es gibt jetzt wirklich eine Fülle dazu zu fragen, aber ich würde jetzt mal vielleicht an der Stelle weitermachen, wo wir vielleicht nicht so sehr im Konzeptuellen sind, aber die Frage würde sich natürlich dann stellen lassen, ob man nicht immer schon im Konzeptuellen ist, wenn man über Geschwisterlichkeit in deinem Verständnis nachdenkt. Wenn man aber jetzt jedenfalls nicht an größere Entitäten wie Sprachen denkt, sondern an etwas, was ich mal vielleicht etwas rundheraus und vielleicht auch etwas banausisch als reale Geschwister bezeichnen würde. Und die Frage ist aber auch tatsächlich die, welche Rolle spielen in deinen Überlegungen Menschen, die als Geschwister zusammenleben, vielleicht sogar als Geschwister geboren worden sind, wobei natürlich gerade in der Literatur da auch die interessanten Uneindeutigkeiten und Ambiguities entstehen, allüberall, die immer mitspielende Inzestdrohung, die dann vielleicht dadurch beruhigt wird, aber vielleicht noch mehr beunruhigt, dass dann die Geschwister gar keine leiblichen Geschwister sind, aber natürlich trotzdem soziale und so weiter. Ja. Also einerseits gibt es den ziemlich weiten Begriff von Geschwisterlichkeit als Zeitgenossenschaft. Und es gibt aber ja auch den engeren Begriff von familiärer Geschwisterlichkeit. Und das ist für das, denke ich, Modell, an dem du dich orientierst, also das Antigone-Ismene-Polyneikes-Modell, ja auch sehr wichtig, dass es sich hier um Geschwister in ein und derselben Familie handelt.
Also tatsächlich glaube ich, dass genau das, was man über schwierig zu definierende Einheiten wie Sprachen sagen kann, könnte man mindestens teilweise auch über Menschen sagen. Das heißt, die Idee vom Subjekt ist auch ein Produkt dieser Zeit, nicht? Und die Frage ist, wie eigenmächtig ist ein Subjekt? Also wie entsteht so ein Subjekt? Und wenn man die Literatur zu dieser Zeit anschaut, dann würde ich sagen, dass die Geschwister Grenzfiguren sind. Das heißt, die zeigen wie man durch Interagieren zu sich selbst kommt, aber dass diese Selbst, zu dem man kommt, eigentlich nicht getrennt ist von den anderen, mit denen man zu tun hat. Und deshalb sind die Ähnlichkeiten und auch die Verschiedenheiten unter den Geschwistern hier sehr, sehr wichtig. Ja, also ich argumentiere für eine geteilte Handlungsmacht, mehr oder weniger, eine Art differenziell statt identitär über Persönlichkeit zu denken.
Du hast so eine Formulierung, auf die du immer wieder zurückkommst, dass Geschwisterlichkeit oder sagen wir vielleicht Geschwister haben oder Geschwister sein, dass das jedenfalls ein Verhältnis ist, ja vielleicht fast eher ein Weltverhältnis als ein Selbstverhältnis, das auf nicht selbst und aber auch nicht anderes hinausläuft oder eben darauf beruht. Also darauf beruht, dass die Geschwisterlichkeit nicht selbst, aber auch nicht anderes ist, sondern ja, irgendetwas dazwischen. Vielleicht sind da die Zwillinge oder auch die im selben Zuge auch von dir immer mal mit erwähnten Doppelgänger hier ja auch dann die vielleicht eigentlichen ja, Musterexemplare von Geschwisterlichkeit. Kann man das so sagen?
Nein. Also ich würde sagen, dass auch bei Zwillinge ist das, was herauskommt, dass sie nicht das Gleiche sind. Das heißt, man kann diese Gleichheit bis zu einer bestimmten Grenze schieben und dann aber erreicht man einen Unterschied. Und ich schreibe ein bisschen über Narziss. Ja, also dass auch hier, wo man von einer Zwilling, also es gibt in der Literatur, nicht in der Wirklichkeit, auch identische Zwillinge verschiedener Geschlechter. Nicht, also es kommt sehr häufig vor, dass ein Zwillingspaar also männlich-weiblich sind, aber fast identisch sonst. Und man kann das dann ihre Liebe zueinander als narzisstisch bezeichnen, aber immer auch als frustrierend, weil die können nicht ineinander fallen. Also man muss irgendwo eine Grenze erkennen, was aber keine, sagen wir, diese Grenze ist immer porös. Es gibt Eigenschaften, die geteilt werden. Und ich schreibe dann auch über Synecdoche als eine geeignete Figur dafür, weil durch Synecdoche nennt man etwas durch ein Teil davon. Nicht? Aber wenn Teilen, sagen wir, Eigenschaften geteilt werden können, dann kann man durch Synecdoche auch, sagen wir, durch verschiedene Persönlichkeiten reisen.
Ja, vielleicht würde ich an der Stelle mal weitermachen wollen. Da finde ich, bohrst du ein besonders dickes Brett, wo du tatsächlich da irgendwie auf die jedenfalls drei von vier Master Tropes zu sprechen kommst und die Synecdoche, wie auch immer, ich würde jetzt mal Synecdoche sagen, von Metapher und Metonymie abgrenzt. Ich lese mal einen Satz vor, der wirklich einigermaßen dicht ist. Und da geht es, das ist in dem Antigone-Kapitel und vielleicht können wir an der Stelle das ein wenig vertiefen. Auf deiner Seite 48 im deutschen Exemplar. Die Geschwisterlogik, schreibst du dort, widersetzt sich der metaphorischen Ökonomie der Kastration. Stattdessen folgt sie dem Modell, also sie, die Geschwisterlogik, folgt sie dem Modell der Synecdoche, einem Verhältnis des Teils zum Ganzen, in dem das Objekt, von dem es sich entfernt, nicht vollständig verschwindet. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen weitermachen oder du noch ein bisschen weiter erklären, was es jetzt mit dieser Synecdoche auf sich hat. Das Ganze steht ja im Zusammenhang einer, würde ich mal sagen, Richtigstellung einer bestimmten Antigone Lektüre, die von Freud und dann von Lacan stammt, in der natürlich, kann man sagen, das Geschwisterliche der Antigone, also ihr Verhältnis zu Polyneikes, vor allem ihr Verhältnis zu ihrer Schwester Ismene, irgendwie wegfällt zugunsten dessen, was dann Deleuze und Guattari, nicht dann, sondern schon früher Deleuze und Guattari in ihrem Anti-Ödipus die ewig gleiche Logik von Mama, Papa, Kind genannt haben. Ja, also man könnte ja dann auch das so verstehen, dass du hier auch einen Anti-Ödipus schreibst, dass es irgendwie nichts bringt oder jedenfalls den Sachverhalt bis zur Unkenntlichkeit reduziert, wenn man hier vor allem Antigone auf den Ödipus bezieht, beziehungsweise nicht bedenkt, dass es sich auch hier um eine Geschwisterlogik handelt zwischen Ödipus und Antigone. Also vielleicht kannst du das nochmal mit Forcierung der Synecdoche ein bisschen weiter uns erläutern.
Okay, ja, also jemand hat mir einmal gesagt, ach, Ödipus, war er nicht ein Einzelkind? Und ich sagte, nein, er hatte vier Geschwister, die waren nur auch seine Kinder. Ja, also die hatten natürlich die gleiche Mutter. Naja, also ich finde, dass durch Psychoanalyse wurde es geläufig einfach, Geschwister auf ihre gleichgeschlechtliche Elternteil zu reduzieren. Also ich führe eigene Zitate von verschiedenen Literaturwissenschaftlern hervor, wo sie einfach sagen, ja, also wir können diese oder die andere Schwesterfigur einfach als Ersatz für die Mutter nehmen. Nicht? Und ich finde, das ist viel zu, das macht es viel zu leicht, das ist viel zu einfach. Es geht um etwas ganz anderes, wenn man über Geschwister schreibt oder Geschwisterfiguren benutzt. Und es wurde durch Freud unter anderem, dass diese Einschneidung zur Mutter-Vater-Kind stattgefunden hat. Was ich in dem Kapitel über Antigone erläutern, ist eine sehr ähnliche Rhetorik in dem Umgang zwischen Ismene und Antigone wie in dem Umgang zwischen Antigone und Polyneikes. Ismene wurde seit Jahrtausenden als ein Gegenteil zum Antigone dargestellt. Aber ihre Liebe zu Antigone hat genau den gleichen Struktur wie die Liebe Antigone zu Polyneikes. Man sieht es einfach nicht, weil die beide Frauen sind. Ja, also sie versucht mit all ihren Argumenten Antigone am Leben zu halten, indem sie versucht, sie zu überzeugen, das nicht zu machen, was also Polyneikes zu beerdigen, was ein Todesurteil bringen würde. Genauso wie Antigone in Ödipus versucht hatte, Polyneikes davon zu bringen, die Stadt zu attackieren, weil sie wusste, dass es seinen Tod bedeuten würde. Und wenn Antigone bzw. Ismene dann nicht keinen Erfolg hat, dann versuchen sie, mit den Geliebten zu sterben. Also das wird als Hysterie gelesen im Falle von Ismene, aber als Heldentum im Falle von Antigone, weil natürlich das ist ein Bruder und er ist es wert. Ja, also ich lese diese Wiederholung aber als eine Art Verflechtung, wobei diese zwei Paare, die sich aber auch anders paaren könnten, also man könnte auch von Antigones Hingabe zu Ödipus sprechen, was früher ist als ihre Hingabe zur Polyneikes. Man könnte von den brüderlichen Paar sprechen als ein Paar oder von den schwesterlichen. Ja, aber diese Paare, die sich immer wieder verflechten und die gleichen Motive, für den gleichen Motive vorgeführt werden, zeigen eine Unmöglichkeit, Individuen herauszuziehen oder voneinander absolut abzugrenzen. Und stattdessen sieht man wiederholte Muster von Motivationen und Taten, die zu einer, also es geht nicht auf eine Ganze heraus, sondern dass man das immer wieder anders unterscheiden könnte. Also diese Gruppierungen von Eigenschaften, diese zwei Menschen zusammen. Und man kann dann anders über Handlungsmacht denken.
Also wir sind uns jetzt einig oder haben es, wenn wir es vorher nicht wussten, jetzt tatsächlich verstanden, dass Ödipus kein Einzelkind war. Und diese Pointe ist wirklich sehr gut, wie ich finde. Aber gibt es Einzelkinder? Oder vielleicht stärker methodisch gefragt, braucht es nicht ein Konzept von Einzelkind, um eine Gegenprobe zu haben gegen das allgemeine Vorwalten der Geschwisterlogik?
Das ist eine gute Frage. Also man könnte natürlich sagen, es gibt immer Gruppen von Kindern. Ja, also das heißt, echte, isolierte Kinder, das wäre wahrscheinlich psychologisch also traumatisierend, also ich weiß nicht. Also, aber ich glaube, was wir sehen in den 19. Jahrhundert mindestens, ist eine Betonung auf diese Art von Verhältnis und was es bringt. Und auch welche Ängste damit zusammenhängen. Ja, also es gibt tatsächlich Geschwister in eigene theoretische Aufsätze, so wie zum Beispiel bei Juliet Mitchell, die versucht hat, einen Geschwisterkomplex innerhalb von der Psychoanalyse zu theorisieren. Sie spricht dann von dem Angst, ersetzt zu werden, von dem jüngeren Bruder oder Schwester. Ich würde sagen, für mich ist das zu einfach. Also ich finde, dass dieser Vernetzungsprozess viel wichtiger ist, wobei diese Angst auch aber immer auch da ist.
Goethe, der einem ja da und dort einfallen könnte, beziehungsweise der ja auch dir an vielen Stellen deines Buches einfällt, könnte hier ja ins Spiel kommen und du sortierst das aber aus guten Gründen eher aus, wenn es um die Autorfiguren oder die Autorfunktionen oder die empirischen Autoren geht, weil er nun Bruder einer Schwester war, über die er ziemlich viel schreibt, und Bruder von Brüdern, über die er nicht so viel schreibt, aber über die Freud natürlich Interessantes geschrieben hat, als es um die Kindheitserinnerungen, Dichtung und Wahrheit geht, wo das ganze Geschirr auf die Straße geschmissen wird, das dann eben bedeutet, hier wird das gestorbene Geschwister entsorgt, ja, also das ist der Konkurrenzbruder, der Frühgestorbene, der hier eben tatsächlich symbolisch aus dem Haus gewiesen wird. Aber vielleicht, um trotzdem nochmal zu den Geschwisterlosen zu kommen, also ein sicherlich berühmter Fall aus dem 19. Jahrhundert wäre Caspar Hauser, der komplett Isolierte, über dessen natürlich geschwisterliche und verwandtschaftliche Verflechtungen man dann natürlich sofort angefangen hat zu spekulieren, der aber ja faszinierend dadurch wird, dass er also jedenfalls nicht werden wollte wie sein Bruder, sondern wie ein anderer einmal war. Und das ist natürlich die Frage, wer dann genau damit gemeint ist. Aber darüber gibt es ja interessante Überlegungen, was dann auch die Sprachfähigkeit und die Sprachlosigkeit von Caspar Hauser betrifft, in diesem tollen Materialienband von Jochen Hörisch. Und ich meine, das Gegenmodell dazu wären vielleicht die beiden isolierten Kinder, die von irgendeinem schuftigen König altorientalischer Zeit irgendwie isoliert gehalten wurden, damit sie dann die Ursprache sprechen. Damit sind wir dann wieder bei Kapitel 4. Und sie haben dann, glaube ich, auf Phönizisch Brot gesagt, womit dann experimentell bewiesen war, dass das eben die Ursprache ist. Aber dafür brauchte es offenbar doch zwei Kinder. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dir sekundiert oder dich irritiert. Ja.
Wir denken immer über eine Muttersprache. Wir sprechen von einer Muttersprache. Und Kittler zum Beispiel schreibt sehr viel über diese Muttersprache und die Funktion der Mutter in dieser Prägung von einer authentischen Sprache. Aber es gibt auch sehr viele Beispiele um 1800 von Kindern, die einander, also wenn nicht die Sprache von Anfang an lehren, mindestens die Sprache Bedeutung geben. Das heißt, dass die Geschwister in der Imaginären von der Zeit eine Rolle spielte, die nicht deckt wird von die Rolle von den Eltern in diese Überreichen von Kenntnisse, sondern mit der Herstellung von Bedeutung und das Kennen der Welt zu tun hat. Also das ist so eine andere Art von Wissen, sagen wir.
Ja, also zu den 1, 2, 3 Dingen, die ich gerne noch mit dir besprechen würde, gehört die Frage nach dem Zusammenhang der Sprachen, speziell auch nochmal die nach der Ursprache. Außerdem würde ich gerne noch nach der Rolle von Literatur fragen.
Ja,
ich
würde
gerne auch noch nach Genealogie als Methode fragen. Und außerdem wollte ich ja auch noch was über Übersetzung wissen. Nur, dass ich jetzt irgendwie schon mal sage, was ich gerne noch wüsste. Aber bei der Ursprache oder beim Sprachursprung, ja, du kommst ja auf Herder auch da und dort zu sprechen und eben auch auf das Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in dem ja der Mensch als Tier eine Rolle spielt, aber auch das Tier neben dem Menschen. Also schon als Tier hat der Mensch Sprache, so fängt es ja berühmterweise an. Und in der Urszene, sagen wir mal, der Besonnenheit, die notwendig wird, damit Sprache werden kann, ist eben das Schaf. Ich glaube, du sprichst von Schafen, aber nach meiner Erinnerung, Lesart, ist es emphatisch ein Schaf, das da einmal vorbeikommt und eben nicht blökt, beziehungsweise vielleicht blökt es, aber vor allem ist es weiß und wollig und sanft, wollicht und sanft. Und der Mensch sagt, du bist das Blökende, es kommt dann wieder. Und das ist ja irgendwie dann kommt erst der Satz. Es kommt noch nicht, wo das Schaf zum ersten Mal da ist und vielleicht auch wirklich blökt und weiß, sanft und wollig ist. Dann kommt es wieder und dann kommt der Satz, ha, du bist das Blökende. Das ist ja nicht onomatopoetisch. Das Schaf heißt ja nicht Schaf, weil es blökt, sondern weil die Besonnenheit und das Memorative sozusagen eintritt und ich dann sagen kann, du bist das Blökende. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch unter Geschwisterlichkeit fassen kann, aber es ist ja jedenfalls so ein merkwürdiges Näheverhältnis und eben diese Wiederkehr. Also erstens der Mensch als Tier, zweitens der Mensch neben dem Tier, neben dem Herdentier. Das ist ja für Herder, Sick, ganz wichtig und auch witzig, dass der Herder heißt und so viel über das Herdentier tatsächlich nachdenkt. Und auch der Mensch sozusagen in der Gruppe, in der Herde und der Mensch als Hirte und so, das sind ja lauter bukolische Szenen, die da eine Rolle spielen. Also ist das auch geschwisterlich, was da die Menschen und die Tiere verbindet, so Interspezies-Sibling?
Also das ist sehr interessant. Also bei diesen Szenen habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Also anderswo, wo ich über biologische Arten schreibe und über Darwin, dann schreibe ich ein bisschen über Mensch als Tier. Aber hier hätte ich, also das ist mir nicht eingefallen, aber ich finde es total interessant, weil in diesem Moment unterscheidet sich natürlich der Mensch vom Tier und es, wie ich behauptet habe, gehen Definitionen durch solche Unterschiede, ja, also die entstehen durch solche Unterschiede, wodurch man eine Grenze ziehen kann. Also bei Herde geht es tatsächlich sehr viel über Sprachunterricht von dem Vater zum Kind und das ist für ihn sehr, sehr wichtig, weil es bedeutet, dass jede Generation nicht von Null anfängt. Also weil Menschen Bedürfnisse haben, die sie nicht alleine befriedigen können, weil sie ihre Eltern brauchen, weil sie bedürftig sind, sind sie überlegen. Ja, weil sie diese Bedürfnisse haben, müssen sie unterrichtet werden von ihren Eltern und deshalb tragen sie auch das Wissen von früheren Wissenschaften. Aber er spricht dann auch, er schreibt auch von die Verästelung von Sprachen und wie diese vorkommt und ich finde es sehr interessant, wie er auch behauptet, dass Gruppen, die sich voneinander trennen wollen, Unterschiede in ihre Sprachen einbringen können, damit sie dann Grund haben, Feinde zu werden. Das heißt, es ist für ihn auch eine Entzweiung, eine Entbruderung, wenn man will.
Also kulturelle Entzweiung gegen möglicherweise naturhaften Zusammenhang oder Kohäsionsstiftung oder immer wieder Einbringen von Kohäsion. Aber vielleicht ist das auch schon ein bisschen sehr holzschnittartig, an der Stelle mit einer Kultur-Natur-Differenz zu kommen.
Es ist eine schwierige Frage. Ja, weil er glaubt auch, dass die Unterschiede zwischen Kulturen natürlich sein können. Die können auch Geografie und Essen entstammen und so weiter. Also
in dem Sprachenkapitel, dem wir jetzt gerade wieder uns aufhalten, kommt unter anderem William Jones vor mit seinen Sanskrit-Studien, verschiedene Baummodelle, die dann eben auch in der Biologie, in der Evolutionslehre, also im darwinschen Sinne eine Rolle spielen. Dann gibt es aber auch so ein Unterkapitel und einige Bemerkungen, sehr interessante, über Goethes Iphigenie, die in dieser diskursiven Fläche, um das vielleicht mal so zu sagen, auch als irgendwie gleichzeitig mitspielen. Also du weißt darauf hin, dass das dann gar nicht so weit weg ist von William Jones zeitlich. Es gibt andere sehr starke Lektüren. Wir haben über Antigone gesprochen. Wilhelm Meister ist ein ganz wichtiger Referenztext. Du sagst einiges über George Eliot. Ich würde dich gerne fragen, oder ich tue es auch, welche Rolle die Literatur für deine Untersuchung spielt, die sich ja einerseits so einreiht in eben solche diskursiven Rekonstruktionen, andererseits auch von dir eigentlich sehr emphatisch verstanden wird. Du sprichst von Gedankenexperimenten, verstehst auch gerade Wilhelm Meisters Lehrjahre als ein solches Experiment. Du sprichst auch von kritischer Analyse, für die die Literatur irgendwie zuständig ist, möglicherweise. Also ist sie nun Teil einer insgesamt zu rekonstruierenden Geschichte oder ragt sie die Literatur, die Dichtung möglicherweise, vielleicht aber auch der Roman als irgendwie unordentliche Gattung nochmal besonders heraus in deiner Untersuchung?
Ja, schon. Also ich würde sagen, ich kann keine Ideengeschichte vorstellen ohne literarische Auslegungen. Interessanterweise finde ich, sind es in den Vereinigten Staaten, dass Historiker mehr als früher zu Literatur neulich greifen. Also man sieht das immer wieder auch in Geschichtsschreibung jetzt, wobei oft geht es dann nur um Themen oder das, was dann erscheint in der Literatur, in Romanen. Also wobei ich glaube, man muss wirklich sich mit der ästhetischen Strategien jedes Text befassen, um herauszufinden, warum das überhaupt vorgeht und was damit, was man daraus machen kann. Aber ja, ich finde, dass die Literatur eine einmalige Stelle hat, in dem sie irgendein Gedankengut innerhalb von einer Reihe von Assoziationen oder in eine bestimmte Lage hineinbringen kann und, sagen wir, mit den verflochtenen Diskursen zusammenbringen kann. Das heißt, ich finde, dass die Literatur eine kritische Rolle spielt, dass sie durcharbeiten kann, was wir auch als Wissenschaftler durcharbeiten, aber auf eine andere Weise. Und Ambivalenzen aufzeichnen kann, also problematische Folgen herausziehen kann. Also, und ja.
Ja, ja. Nun ist natürlich die Literatur oder die Dichtung in der Zeit, die du untersuchst, auch schon Gegenstand verschärfter genealogischer und klassifikatorischer Anstrengungen, also von den Naturformen der Dichtung über die Evolution der literarischen Gattung, also Brunetière, spätes 19. Jahrhundert, wo tatsächlich dieser Evolutionsbegriff ja schon auf die Gattungen gemünzt wird und auch in der Forschung zum Thema Genealogie oder in der Forschung zum Thema literarische Gattungen gibt es ja einiges an genealogischem Diskurs, also wenn man an Derridas Loi du Genre denkt oder an das Buch von Werner Michler über Kulturen der Gattung, wo ja genau diese Diskursgeschichte der literarischen Gattungslogik oder Gattungstheorie auch als Teil eben einer solchen Diskursgeschichte erzählt wird. Würdest du das in ähnlicher Weise einreihen? Also das wäre ja, ne, also einmal Literatur als was irgendwie Besonderes und anderes, was ich doch nochmal absetzt von dieser Diskursgeschichte. Andererseits vielleicht die Rede über Literatur in dieser Zeit, die dann schon wieder sehr stark hier vielleicht mit einrastet, wenn man das vielleicht so nennen möchte.
Darüber müsste ich nachdenken. Also ich würde sagen, es gibt Gründe, warum die Literatur in dieser Zeit vielleicht auch eine Gestaltung annimmt, die mit Genealogien zusammenhängt. Ja, das heißt, also Romane erzählen Lebensgeschichten und finden auch die kollektiven Identitäten, indem man diese Art von zu sich selbst kommen verstehen kann. Und das ist natürlich nicht unabhängig davon, dass genau das auch in der kulturellen Geschichte und wissenschaftlichen Geschichte passiert.
Meinerseits möchte ich jetzt aber doch tatsächlich nochmal nach der Übersetzung dieses Buches fragen. Fragen, die an dich gehen, aber Fragen, die natürlich auch genauso gut an André Hansen gehen können, als demjenigen, der hier dieses Buch übersetzt hat. Also zwei Dinge, nur einzelne Beobachtungen. Das eine betrifft den Titel, also dieses Buch heißt auf Deutsch Geschwisterlogik, Untertitel Genealogisches Denken in der Literatur und den Wissenschaften der Moderne, Geschwisterlogik. Im Englischen heißt es Sibling Action und im Untertitel kürzer als auf Deutsch The Genealogical Structure of Modernity. Also das ist ja irgendwie schon ähnlich, aber irgendwie auch ganz anders. Geschwisterlogik oder Geschwisteraktion und vielleicht sogar schon das Wort Geschwister oder Sibling hinsichtlich der, sagen wir mal, Üblichkeit oder Gängigkeit. Also da kann man, glaube ich, schon ganz viel irgendwie sagen. Die andere Beobachtung betrifft das Wort Rasse, das sehr oft vorkommt in dem Buch und zwar als objektsprachliches Wort. Es geht um Rassentheorie, aber auch als ein metasprachliches Wort. Und da scheint mir, und das kannst du natürlich sehr viel genauer sagen, dass Race im Englischen als ein Beschreibungsbegriff, als ein analytischer Begriff, relativ unkompliziert nach wie vor ist. Im Deutschen eigentlich nicht brauchbar, hier aber trotzdem der Übersetzung halber relativ oft verwendet werden muss und immer in Anführungszeichen gesetzt wird. Das ist natürlich ein ganz starker, sagen wir mal, Hervorhebungs- und gleichzeitig Distanzierungs- und gleichzeitig irgendwie auch Verfremdungseffekt. Und ich kann mir vorstellen, dass du daran irgendwie laboriert habt und vielleicht auch noch an ganz anderen Stellen. Würde mich aber mal interessieren, auch wie so die Erfahrung gewesen ist, übersetzt zu werden. Oder vielleicht war das ja auch eine, ja, doch irgendwie auch Gemeinschaftsaktion.
Ja, also vielleicht können wir beide einiges dazu sagen. Also ich fand es tatsächlich toll, übersetzt zu werden. Also etwas zu lesen, das irgendwie wie meine eigenen Gedanken vorkamen, aber nicht meine Worte waren. Und ich glaube, also André hat das so hervorragend gemacht. Also ich hatte immer das Gefühl, ich war auch dort. Das war auch irgendwie mein Stil auch, aber natürlich hätte ich das niemals tun können. Also mein Deutsch erreicht so ein Niveau nicht. Also vielleicht spreche ich ein bisschen über diesen Rassenbegriff, weil das war tatsächlich, ich würde sagen, eine von den schwierigsten Sachen im Buch überhaupt waren die Stellen, wo moralische Probleme vorkamen, wo ethische, also Fragen geöffnet worden. Und ja, also auf Englisch kann man tatsächlich das Wort race benutzen. Ich habe mich auch ein bisschen, in der Vergangenheit hat es mich frustriert, dass man das auf Deutsch nicht tun kann. Also ich habe gedacht, naja, nicht alles, was nicht in der Natur ist, existiert deshalb nicht. Also Institutionen springen auch nicht aus dem Boden, sondern aus menschlichem Denken und Tun. Und genauso ist es mit Rassen. Also wir haben sie erfunden. Also ich benutze vielleicht das englische Wort, also mit Races. Ja, wir haben sie erfunden und dann haben wir Menschen danach behandelt. Und deshalb gibt es andere Familiengeschichten, andere Lebenserfahrungen, andere Selbstidentifizierungen, andere Arten von Solidarität. Zu sagen, dass die nicht existieren, da verliert man auch ein Werkzeug, gegen Rassismus zu arbeiten. Andererseits war es auch mir klar, als wir das auf Deutsch, als ich das gelesen habe, dass man das nicht sagen kann. Also ich hatte genau diese Empfindung, dass es nicht geht. Also ich weiß nicht, Andrea.
Ja, also das war tatsächlich ja eine der Fragen, die wir sehr intensiv diskutiert haben. Also wo es ja verschiedene Optionen auch gibt. Also wir hätten auch einfach race schreiben können, also das englische Wort dann kursiv setzen und dann so irgendwie markieren, dass es ein Fremdkörper ist im Text. Aber ich kann mich an Diskussionen erinnern, dass du das nicht so als so ein Fremdkörper kennzeichnen wolltest, sondern dass es eher darum ging, eben wie du eben gerade auch schon ausgeführt hast, dass es eben ein Wort ist, also dass etwas entspricht, was es wirklich gibt, auch wenn es nicht wirklich gibt. Also es gibt es nur auf einer Ebene und deswegen haben wir es dann mit dieser Anführungszeichenlösung gemacht. Und der Titel war genau so etwas, wo wir sehr viel diskutiert haben und wo du ja dann, glaube ich, sogar noch am Ende was umgeschrieben hast im Text, damit es besser zu dem neuen Titel passt, weil das mit Action und Agency und das alles funktioniert nicht wirklich auf Deutsch. Also das hat, und deswegen hast du es dann selbst quasi noch, also das war wirklich sowas, ja, wo du quasi das Original nochmal geändert hast, damit es dann im Deutschen auch irgendwie einigermaßen eine Bedeutung hat und sich in bestehende Diskurse einfügt. Weil das auch, glaube ich, noch vielleicht so ein zusätzliches Problem war beim Übersetzen. Das Buch ja dann in der Übersetzung auch dann in den deutschsprachigen Diskursen funktionieren muss, obwohl es gleichzeitig natürlich markiert ist als etwas, was aus einem anderen Diskursraum kommt. Und das hat sich dann auch viel gezeigt, zum Beispiel bei manchen Übersetzungen von Adam Smith beispielsweise, die wir dann angepasst haben, weil es nicht mehr zu dem Kontext drumherum gepasst hat. Also die bestehende Übersetzung, normalerweise wird die zitiert, weil das die ist, die immer zitiert wird und das würde sonst für Verwirrung sorgen. Aber das hat nicht mehr zu deiner Argumentation gepasst und deswegen mussten wir da leicht Dinge anpassen an bestimmten Stellen. Und das war auch so etwas, was ganz speziell war, auch in diesem Projekt. Ja.
Es gab verschiedene Stellen natürlich, wo etwas anderes erklärt werden musste, wie bei dem Wort Philologie. Also weil auf Englisch Philology, das ist ein Wort, aber es wird so wenig benutzt, dass man das einfach definieren konnte und das war genug. Ja, also es ist kein geläufiges Wort eigentlich, mehr oder weniger. Also, aber auf Deutsch ist das natürlich ein ganz normales Wort und weil die Bedeutungen in der Vergangenheit anders waren, musste ich dann also eine eine Geschichte dazu viel früher erwähnen, um zu erklären, worum es ging. Aber ich wollte noch etwas über den Rassenbegriff sagen, weil ich hatte tatsächlich eine komische Erfahrung, wobei Stellen, die auf Englisch eigentlich ganz kritisch gegenüber problematische, also die, mir kamen sie kritisch genug vor, also es war mir klar, dass das ein schneidendes Kritik, ja, aber dann auf Deutsch kam es mir nicht so vor und ich hatte das Gefühl, ich musste mich erklären und ich habe tatsächlich ein Beispiel davon, wenn ihr sich dafür interessiert. Also das kann ich auf Englisch, es ist ganz kurz, lesen. Race theories arose in the late 18th century as mass migrations, both voluntary and coerced, performed a giant experiment on the persistence of human traits over multiple generations. This experiment was two-pronged. First, colonization brought Europeans to various continents as colonizers and settlers and brought colonial subjects to Europe in small numbers. Second, and more dramatically, the cross-Atlantic slave trade transported millions of Africans to the Americas. Both phenomena, but slavery in particular, created conditions of sexual exploitation for non-European women on a large scale and led to the birth of children with every conceivable degree of mixed heritage. Race theories were thus always theories about both natural kinds and sexual desire. In other words, they incorporated both poles of the dynamic by which kinship is generated. Also, das ist natürlich ein Phänomen, das störend ist. Ja? Also, das geht um etwas ganz Schreckliches in der Vergangenheit. Und auf Englisch wird das durch verschiedene Worte gezeichnet, ja, also coerced, exploitation und so weiter. Aber auf Deutsch kam es mir ungenügend vor. Also, und ich habe tatsächlich dann eine Fußnote dazu geschrieben. Rassentheorien entstanden im späten 18. Jahrhundert als Massenmigrationen, sowohl freiwillige als auch erzwungene, den Rahmen für ein riesiges Experiment zur Beständigkeit menschlicher Merkmale über mehrere Generationen hinweg bildeten. Dieses Experiment hatte zwei Stränge. Erstens brachte die Kolonisation EuropäerInnen als KolonisatorInnen und SiedlerInnen auf verschiedene Kontinente und koloniale UntertanInnen in geringerer Zahl nach Europa. Und zweitens, mit noch katastrophaleren Folgen für die Betroffenen, beförderte der transatlantische Handel mit Versklavten Millionen von AfrikanerInnen nach Amerika. Beide Phänomene, insbesondere aber die Sklaverei, schufen in größerem Maßstab Bedingungen für die sexuelle Ausbeutung nicht-europäischer Frauen und führten zu Geburten von Kindern mit jedem erdenklichen Grad an gemischter Herkunft. Also Rassentheorien waren also immer auch Theorien über natürliche Arten und sexuelles Begehren. Sie vereinigten somit beide Polen der Dynamik, durch die eine Verwandtschaftsbeziehung erzeugt wird. Also ich habe ja ein Wort starker gemacht, also katastrophalen, und also eine Fußnote da hingeschrieben. Also dieses Experiment erfolgte ohne die Zustimmung der Kolonisierten und Verschleppten und zog kurz- wie langfristige negative Folgen nach sich. Rassentheorien strukturieren unsere Welt nach immer entscheidend und destruktiv. Ein Verständnis der Herkunft und des Ausmaßes der Rassentheorie herzustellen, wie es in diesem Kapitel versucht wird, ist daher umso wichtiger. So, es war eine Rechtfertigung, mehr oder weniger, das Thema überhaupt zu diskutieren. Ja, also, und ich fühlte das Bedürfnis auf Deutsch, aber nicht auf Englisch.
Ja, vielleicht... Falls die Lektorin an dieser Stelle auch aus der Arbeit berichten möchte, das würde mich jedenfalls interessieren. Ich weiß nicht, ob gerade solche Erläuterungen dann auch Teil der Lektoratsarbeit waren oder wie Sie überhaupt diese Übersetzungsfragen gesehen und begleitet haben.
Ja, also natürlich sind wir da zu dritt eingestiegen. Man hat ja auch an Ihrem Gespräch jetzt gemerkt, es ist ein sehr dichter, intensiver, belesener Text, der viel aufmacht und viel erklären muss und sich dann auch noch mit einem sehr komplexen Netzwerk, was wiederum einer der Begriffe war, ob wir bei Netzwerk, Verflechtung, Verzweigung, wir hatten viele verschiedene Fragen zu solchen Übersetzungen, die auch im Englischen natürlich zu differenzieren sind und die André Hansen dann ja auch Verästelung und so weiter übertragen hat. Aber wir hatten, weil Sie gerade auch Heritage, Herkunft, auch darüber haben wir gesprochen, über Rasse und dann eben alle Möglichkeiten, wie man das kennzeichnet, abhebt, einfügt, im Deutschen irgendwie brauchbar macht. Und das betrifft ja schon als allererstes den Begriff Geschwister, das Geschwister, die Geschwister. Darüber haben wir dann auch noch lange gesprochen, ob das eigentlich geht im Deutschen, auch im Singular oder es ist immer Plural und so weiter. Also in der Tat, ja, haben wir eigentlich, glaube ich, all diese Dinge rauf und runter diskutiert und versucht, für den deutschsprachigen Kontext Lösungen zu finden, die eben mit den eigenen Gegebenheiten hier zurechtkommen, ohne jetzt Stephanies Ursprungstext natürlich zu ruinieren. Aber es waren hier und da kleine Justierungen eben notwendig. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Ja.
Es gibt Änderungen, also die kulturell bedingt sind. Es gab auch einige Jahre dazwischen. Also ich habe dann neuere Literatur dazu genommen und auch einige Stellen schienen mir ungenügend erklärt. Also ich habe Erklärungen manchmal vertieft. Ich glaube, ja, und natürlich haben sie vielleicht, könnte man sagen, einen gemeinsamen Ursprung. Aber also das Buch insgesamt ist kritisch gegenüber Genealogien, die nicht erkennen, dass dieser einzelne Ursprung eigentlich also eine Projektion ist. Ja? Und es gibt natürlich mehrere Ursprünge von diesem deutschen Buch. Es gibt mehrere Autoren. Ich finde diese Analogie sehr treffend.